Die beiden Bündnisse Gottes, Grundlegendes zum Thema Israel. Matthäus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Einleitung. Der folgende Text basiert weitgehend auf einem 27-minütigen Video aus dem YouTube-Kanal von Kommentator 888 mit dem Titel Grundlegendes zum Thema Israel. Aus dieser Erklärung wurden große Abschnitte wortwörtlich übernommen. Der Inhalt des Videos wurde jedoch durch eigene Gedanken und Bibelzitate erweitert und mit Überschriften und Hervorhebungen versehen, sodass nicht gewährleistet werden kann, dass der vorliegende Artikel mit dem eigentlichen Text übereinstimmt und die Intention des anonymen Autors widerspiegelt, zumal stellenweise Kürzungen vorgenommen wurden. Wer sich die empfehlenswerte Erklärung von Kommentator 888 in ihrer ursprünglichen Form anhören möchte, kann sie unter dem folgenden Link auf freudenbotschaft.net aufrufen. Grundlegendes zum Thema Israel, warum die Juden kein Aufenthaltsrecht in Palästina haben. Dieses Video wurde weit anschaulicher gestaltet als die Vertonung von Die beiden Bündnisse Gottes. Gleichwohl besitzt die Adaption der Gedanken einen eigenen Wert, denn in ihr wurden tiefe geistliche Zusammenhänge ergänzt. Mögliche Fehler, die hier hineingekommen sind, dürfen nicht Kommentator 888 zugerechnet werden. Die Wiedergabe von Grundlegendes zum Thema Israel bedeutet nicht, dass dieser Arbeit gänzlich zugestimmt wird. Zum Beispiel besteht in der Frage der Aufnahme in den neuen Bund Gottes ein großer Unterschied. Mehr zu diesem Thema kann im Artikel Das Evangelium, Gnade, Rettung, Nachfolge auf freudenbotschaft.net nachgelesen werden. Durch die vorliegende Erklärung soll ein biblisches Licht in das Wirrwarr der Israel betreffenden Vorstellungen gläubiger Christen gebracht werden. Die beiden Bündnisse mit Abraham und ihre Erfüllung. Wer Theodor Herzl, den Organisator des säkularen Zionismus und Weltverschwörer, und seinen Judenstaat besser verstehen will, muss sich damit auseinandersetzen, was die Bibel über Israel erklärt. Nur so kann die heutige weltpolitische Rolle der Juden richtig beurteilt werden. Es ist wichtig, die Bündnisse Gottes sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen. Erstens, die beiden Bündnisse Jahwes mit Abraham. 1a, der Feuerbund aus 1. Mose 15, die Verse 17 bis 21, und 1b, der Beschneidungsbund aus 1. Mose 17, die Verse 1 bis 8. Zweitens, die Erfüllung der beiden abrahamitischen Bündnisse bei Israel. 2a, der Bund vom Sinai und seine Ergänzung im Land Moab. Und 2b, der neue Bund Gottes durch das Opfer Jesu auf Golgatha. Durch diese Abkommen Jahwes mit den Menschen ist sowohl der Status der Juden als auch der der Christen, das heißt ihr jeweiliges Verhältnis zu Gott, eindeutig und klar definiert, woraus sich schließlich auch die Rolle Israels in der Heilsgeschichte ergibt. Wie aus 1. Mose 12 und 1. Mose 22 hervorgeht, schloss Jahwe zwei verschiedene Bündnisse mit Abraham. Der erste Bund Gottes mit Abraham. Der erste Bund Gottes besitzt einen zeitlichen und irdischen Charakter. Wie 1. Mose 15, 17 bis 21 zeigt, wurde er bei Tieropfern geschlossen. Deshalb heißt es im hebräischen Urtext wörtlich, dass ihn Gott mit Abram schnitt. 1. Mose 15, 17 in der Elberfelder Übersetzung und Vers 18 in der Davar-Übersetzung. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. In dem jenen Tag schnitt Jahweh mit Avram einen Bund sprechend, deinem Samen gebe ich, dass dieses Erdland vom Strom Mizraims bis zu dem großen Strom, dem Strom Perat. Die bei diesem Bund zerschnittenen Tiere sind eine Darstellung der vielen Schlacht- und Brandopfer des Alten Testaments, die dem einen und einzigen Opfer Jesu auf Golgatha inhaltlich gegenüberstehen. Der Feuerbund Jahwes mit Abram wurde zwischen ca. 2091 ab Adam, also ca. 1882 vor Christus, und 2093 ab Adam, also 1880 vor Christus, geschlossen. Er beinhaltet die Zusage des Landes vom Nil bis zum Euphrat an die leiblichen Nachkommen Abrahams. Man vergleiche die zwei blauen Streifen über und unter dem okkulten Hexagramm in der Flagge Israels, die diese beiden Flüsse symbolisieren. Abrahams Feuerbund erfüllte sich am Sinai und in Moab. Die faktische Umsetzung des ersten Bundes Gottes schließt Abraham selbst nicht mit ein, denn dieser würde zur Zeit der Erfüllung der Vereinbarung, 400 Jahre später, schon längst gestorben sein. 1. Mose 15, die Verse 13 bis 16. Und er sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Genau genommen begannen die 400 Jahre der ägyptischen Drängnis und Demütigung des erwählten Samens im Jahr 2113 ab Adam, also 1860 vor Christus. Als Isaak sehr spät, nämlich als ein Fünfjähriger, abgestillt wurde, und ihn sein großer Bruder, der Ägypter Ismael, verspottete. Diese 400 Jahre endeten mit dem Auszug Israels aus Ägypten im Jahr 2513 ab Adam, also 1460 vor Christus. Die 430 Jahre bis zum Gesetz am Sinai gemäß 2. Mose 12,40 und Galater 3,17 begannen bereits 2083 ab Adam, also 1890 vor Christus, als Abram nach Kanaan gezogen war. Die ersten 215 Jahre dieser Zeit verbrachten die Erwählten Gottes in diesem Land, bevor sie 2298 ab Adam, also 1675 vor Christus, zu Josef nach Ägypten hinabstiegen. Der in 1. Mose 15 geschlossene Bund mit Abram war demnach eine Ankündigung des alten Bundes Gottes. Er wurde erst unter Mose erfüllt. Wer also die konkrete Umsetzung dieses ersten abrahamitischen Bundes verstehen will, der muss sich mit dem Teil des Alten Testaments befassen, der die Inbesitznahme des Landes unter Moses regelt, also mit dem Bund vom Land Moab gemäß den Kapiteln 6 bis 28 im 5. Buch Mose. Dort sind auch die Bedingungen Gottes für den Aufenthalt im Land geregelt. 5. Mose 28, 69. Das sind die Worte des Bundes, von dem der Herr dem Moses befohlen hatte, er solle ihn mit den Söhnen Israel im Land Moab schließen, neben dem Bund, den er am Horeb mit ihnen geschlossen hatte. Der erste Bund Jahwes mit Abram verwirklichte sich also im mosaischen Gesetzesbund vom Sinai und in dessen vertraglicher Ergänzung in Moab. Der Fluch des Verlustes des Landes Israel. Da die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, keinen Glauben fordert, sondern lediglich die Erfüllung aller Gebote, hängen alle Segnungen im Gesetz vom Gehorsam gegen die Gebote Gottes ab. Also auch das Aufenthaltsrecht Israels in Kanaan gemäß dem mosaischen Gesetzesbund. Der im Land Moab geschlossene Bund Gottes beinhaltet im Falle des Ungehorsams Israels einen schweren Fluch. 5. Mose 28, die Verse 63 und 64. Und es wird geschehen, wie der Herr sich über euch freute, euch Gutes zu tun und euch zahlreich werden zu lassen, so wird der Herr sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und euch zu vernichten, und ihr werdet aus dem Land herausgerissen werden, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Götter aus Holz und Stein. 5. Mose 28, die Verse 45 und 46 beantwortet die Frage nach der Länge des Fluches über solche, die Gottes Gebote missachten. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich erreichen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Ordnungen zu bewahren, die er dir befohlen hat. Und sie werden zum Zeichen und zum Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen für ewig. Weil der über das ungehorsame Volk Israel gelegte Fluch über den gesamten Äon gilt, stellt der Apostel Paulus noch nach der Inkrafttretung des neuen Bundes in Galater 3, Vers 10 Folgendes fest. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Bund des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das bedeutet im Klartext, dass die ungläubigen Juden bis heute das Aufenthaltsrecht im Land Israel verloren haben, denn wegen der Nichterfüllung ihres in Moab geschlossenen Bundes sind sie laut 5. Mose 28, die Verse 63 und 64 und 5. Mose 28, die Verse 45 und 46 für ewig verflucht. Das ungehorsame Volk Israel wurde aus dem gelobten Land bleibend, das heißt für den gesamten Zeitraum des Bestehens der jetzigen Welt, herausgerissen, denn das ist mit dem Begriff ewig in 5. Mose 28, 46 gemeint. Es kann also nicht sein, dass Gott heute sein Volk, das angeblich aus den verstockten und verworfenen Juden besteht, das heißt aus Atheisten, Kommunisten, Homosexuellen, Pharisäern, Sadduzäern und so weiter, die laut Römer 9,6 nicht Israel sind, in Palästina sammelt, es sei denn zum Gericht. Dies ist auch der wahre Grund dafür, dass Christen dort überhaupt nicht einwandern dürfen. Das Volk Gottes ist laut dem Neuen Testament nur noch das Volk des Herrn Jesus Christus gemäß dem neuen Bund. Hebräer 8, Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die Wiederherstellung Israels gilt nur für Christen. Die einzige Möglichkeit, dem Fluch des Gesetzes zu entrinnen, ist der Glaube an Jesus Christus, weil der Herr für uns zum Fluch geworden ist. Deshalb gelten in Wahrheit auch alle Verheißungen für die Wiederherstellung Israels, siehe hierzu 5. Mose 30, 1-14, bereits laut dem Gesetz, nur für Christen. Galater 3, die Verse 11-14. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißungen des Geistes durch den Glauben empfingen. Die in 5. Mose 30, 1-14 genannten Bedingungen für die Wiederherstellung und Rückführung Israels sind a. die Bekehrung zu Jesus Christus, da er Yahweh ist. Der Vergleich von Jesaja 35,4-6 mit Johannes 12,37-42 zeigt, dass Jesus der zu seinem Volk kommende Yahweh Elohim ist. Siehe hierzu auch das Kapitel Jesus ist der Engel Yahwehs, Schöpfer und Bundesgott Israels im Artikel Die Trinität Gottes auf freudenbotschaft.net. b. Der Gehorsam seinen Geboten gegenüber. C. Die Beschneidung des Herzens, also die Beschneidung des Christus gemäß Römerbrief Kapitel 2, die Verse 25-29 und Kolosserbrief 2, Vers 11. D. Der liebende Glaube, den der Apostel Paulus verkündigt, also insgesamt die Aufnahme des Herrn Jesus Christus und das Aufnehmen des neuen Bundes. Laut Römer 10, Vers 13 werden allein diejenigen gerettet, die sich auf den Namen des Herrn berufen. Dieser Name ist nicht Yahweh, wie jüdisch-babylonisch verwirrte Christen meinen, sondern, wie aus Apostelgeschichte 4, die Verse 7, 10, 12, 17 und 18 klar hervorgeht, Jesus Christus. Siehe hierzu das Kapitel Der Name Gottes im Artikel Die Trinität Gottes auf freudenbotschaft.net. Auch die Propheten im Alten Bund verkündigen nichts anderes, wenn sie von diesen Dingen reden. Der zweite Bund Gottes mit Abraham. Vom zweiten Bund Gottes, der ewig, also äonisch, das heißt für den Zeitraum eines Äons, anhält und einen himmlischen Charakter besitzt, wird in 1. Mose 17, die Verse 1 berichtet. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, »Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren.« Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, »Ich, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden.« Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen. Und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen und dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein, und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Bei diesem im Jahr 2107 Apadam, also 1866 vor Christus, geschlossenen Bund, wurde Abram beschnitten. Gott gab ihm den Namen Abraham, Sarai hörte fortan auf den Namen Sarah. Yahweh Elohim kündigte die Geburt Isaaks an. 9 Monate später zerstörte er die Stadt Sodom, die das irdische Babylon Jerusalem darstellt. Hierin wird der Regentschaftswechsel von der Hurenstadt des antichristlichen Tieres zur Brautstadt des vervollständigten, also geborenen, Isaak-Lammes angedeutet. Der ewige Bund Abrahams betrifft Christen. Durch den zweiten Bund Gottes wurde Abraham zum Vater einer Menge von Nationen gemacht. Das ist die Bedeutung des Namens Abraham, weshalb diese Menschen Kinder der Verheißung sind und als Abrahams Same gerechnet werden. Galater 3,29. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Galater 4,28. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Römer 9, Vers 8. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Abraham ist der Vater der Christen aus den Nationen. Römer 4, die Verse 11, 12 und 16. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit der Vater aller ist, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet wird. Und Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Galater 3, Vers 7. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Gläubigen aus den Nationen sind die Erben der dem Abraham gegebenen Verheißung Gottes. Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 6. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mithaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Gemäß 1. Mose 17, die Verse 7 und 8, verhieß Yahweh Abraham und dessen Samen, also den gläubigen Menschen aus einem Getümmel von Nationen, einen ewigen Bund und den ewigen Besitz des Landes Kanaan. Dieser verheißene äonische Bund ist der neue Bund in Jesus Christus. Er ist die Grundlage für einen ewigen Landbesitz. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Lukas 1, Vers 55 und 72. Wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen, in Ewigkeit. Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken. Der ewige Bund Abrahams betrifft den künftigen Äon. Zum zweiten Bund Gottes mit Abraham gehörte die gemeinhin als Beschneidung bezeichnete Abtrennung seiner Vorhaut. Gemäß Hebräerbrief 9, Vers 13 und 14 wird durch sie der Übergang vom alten Bund zum neuen Bund Gottes markiert. Denn der durch die Beschneidung Abrahams bestätigte ewige Bund ersetzt den ersten abrahamitischen Bund der Tieropfer und ist deshalb ein Bild des Opfers Jesu auf Golgatha, das den mosaischen Bund Gottes und dessen Schlachtopfer ablöst. Hebräer 9, die Verse 13 und 14. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Der himmlische Vater der Höhe, Gott, der große Abraham, opferte am Pfahl von Golgatha keine Tiere, sondern einen Teil seiner selbst. Im Blut seines Sohnes gab er sein eigenes Blut. Die Verheißung des zweiten abrahamitischen Bundes erfüllt sich durch das neue, himmlische Jerusalem vollends, das als die von Gott bereitete Brautstadt aus einem neuen Himmel auf eine neue Erde herabsteigt. Die Segnungen des neuen Bundes werden erst in der neuen Weltzeit ganz verwirklicht werden. Er ist der ewige Bund, also der Bund für den künftigen Äon, denn in der jetzigen Welt besitzen wir lediglich einen Vorgeschmack dessen, was uns Gott aufgrund von Golgatha schenken wird, nämlich die Vermögenskräfte der neuen Schöpfung. Zur richtigen Begriffsfüllung von ewig, siehe die Erklärung, der Begriff ewig im Sinne von unendlich ist unbiblisch, im Artikel Die Allversöhnung ist eine biblische Wahrheit auf freudenbotschaft.net. Sollen nämlich Abraham und sein Same das Land auf ewig im Sinne von äonisch besitzen, so muss a. Abraham zuerst auferstehen, sodann müssen b. er und seine Nachkommenschaft ewiges Leben haben, also die Berechtigung, im künftigen Äon leben zu dürfen, auch tatsächlich in Anspruch nehmen, und c. das verheißene Land, das Erbe, muss ewig bestehen, das heißt für die gesamte Zeit der Existenz einer Welt vorhanden sein. Dies alles trifft aber nur auf die neue Schöpfung zu. Abraham besaß in der jetzigen Welt weder eine ewige Heimat noch eine bleibende Erwartung. Hebräerbrief Kapitel 11, 9, 10 und die Verse 13 bis 16. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie die Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Auch wenn der Ewigkeitsbegriff im Sinne eines unendlichen Zeitraums falsch ist, bleibt das hier angeführte Argument richtig, denn weder Abraham noch seine Nachkommen lebten äonisch. Das ihm und seinem Samen verheißene Land bestand ebenfalls nicht für den Zeitraum des gesamten Äons. Israel wurde im Laufe der Geschichte mehrfach zerstört, sodass Abrahams ewiger Bund unmöglich die gegenwärtige Welt betreffen kann. Die Notwendigkeit einer Auferstehung sowohl Abrahams als auch seines Samens, um das äonische Erbe antreten zu können, ist also zwingend logisch. Allein die Tatsache, dass sich Abraham wegen der ihm gegebenen ewigen Verheißung auf das zukünftige himmlische Jerusalem ausrichtete, zeigt, dass der ewige Bund, den der Herr mit ihm geschlossen hatte, im künftigen Äon verwirklicht werden wird, denn die himmlische Brautstadt steigt erst zu Beginn der kommenden Weltzeit aus dem Himmel auf die neue Erde herab, sodass sich der Bund in 1. Mose 17 auf die neue Schöpfung beziehen muss und nicht den gegenwärtigen Äon betreffen kann. Deshalb hat weder Abraham das Land zu seinen Lebzeiten erhalten, noch kann es heute jemand zu seinen Lebzeiten empfangen, solange der Herr Jesus nicht gekommen ist. Denn vorher gibt es keine Auferstehung und kein ewiges Land zu erben. Apostelgeschichte 7, Vers 5. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und er verhieß, es ihm zum Besitztum zu geben und seinen Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Philipperbrief 3, Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Matthäus 8, die Verse 11 und 12. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die ewigen Verheißungen im Alten Testament gelten nur für Christen. Die Beschneidung Abrahams stellt Golgatha dar. Der zweite Bund Jahwes mit Abraham verwirklichte sich auf Golgatha, wo Jesus an einem Pfahl hängend die Sünden der Welt auf sich nahm. Das neue Bündnis wurde darin bestätigt, dass die männlichen Nachkommen des Hauses Abrahams beschnitten werden mussten. 1. Mose 17, die Verse 10 bis 14. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen und dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden, und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generationen, der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist. Beschnitten werden muss der in deinem Haus geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund mit eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Ein unbeschnittener Männlicher aber, der im Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk, meinen Bund hat er ungültig gemacht. Die Zugehörigkeit zum himmlischen Bund Abrahams bezeugende Beschneidung der Vorhaut trägt eine tiefe Symbolik in sich, die man nur versteht, wenn man weiß, dass das Kreuz von Golgatha kein Kreuz war, sondern ein Pfahl, der tiefer gesehen einen Phallus darstellt. Das mit der Sündenlast der gesamten Schöpfung belastete Fleisch Jesu wurde am Pfahl ebenso abgeschnitten, wie man die Vorhaut eines zum Haus Abrahams gehörenden Neugeborenen entfernte. Die den zweiten Bund Gottes bestätigende abrahamitische Beschneidung stellt demnach eine ganz andere, viel wichtigere Beschneidung dar. Sie ist ein Bild des Abschneidens unserer Sünden, die im Fleisch Jesu auf das Kreuz, genauer gesagt auf den Pfahl Golgathas hinaufgelangten. 1. Petrusbrief 2, Vers 24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Als der Herr starb, trennte sich seine Seele und sein Geist vom sündenbelasteten Fleisch. Mit dem Fleisch Jesu wurden aber auch die in ihm wohnenden Sünden der Welt beseitigt. Am Pfahl von Golgatha wurde der Christus gewissermaßen beschnitten. Alle, die er in seinen Tod hineinnahm, wurden dort ebenfalls beschnitten und gelangten dadurch in den neuen Bund Gottes. Dies ist das tiefe Geheimnis der den zweiten Bund Gottes mit Abraham bezeugenden Beschneidung des Fleisches. Sie stellt die Zugehörigkeit aller gläubigen Christen zum Opfertod Jesu dar. Die beiden Samen Abrahams. Die zwei Bündnisse mit Abraham sprechen demnach auch von zweierlei Samen Abrahams, nämlich a. von den leiblichen Nachkommen Abrahams, b. von den geistlichen Nachkommen Abrahams, welche durch den Glauben Söhne Abrahams sind und die Werke Abrahams tun. Bei der ersten Nachkommenschaft handelt es sich um einen irdischen Samen Abrahams. In den Verheißungen wird sie Staub der Erde bzw. Sand am Ufer des Meeres genannt. 1. Mose 12, Vers 7. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. 1. Mose 13, Vers 16. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Römerbrief 9, Vers 27. Jesaja aber ruft über Israel: Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Die zweite Nachkommenschaft Abrahams ist ein himmlischer Same. In den Verheißungen wird sie als Sterne des Himmels bezeichnet. 1. Mose 15, Vers 5. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. 1. Mose 17, 4 bis 8. Ich, siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden, und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen und dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. 1. Mose 18, Vers 19. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befiehlt, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lässt, was er über ihn geredet hat. Galaterbrief 3, Vers 7 in der Davar-Übersetzung. Wisset demnach, dass die aus Treuen, ja diese Söhne Abrahams sind. Johannes 8, Vers 39. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. 1. Mose 22, Vers 17. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 12. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist.